Am Anfang war das Wort. Am Anfang, das klingt so wie, es war einmal ein Märchen. Eine große Geschichte nimmt so ihren Anfang. Es war einmal. Es war einmal ein schönes Mädchen. Es hatte eine böse Stiefmutter und zwei böse Stiefschwestern. Oder es war einmal, für diejenigen, die mit den Kindermärchen nicht mehr so viel anfangen können, es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Das kennen mehr Leute als Aschenputtel, oder? Kann es sein? Am Anfang war das Wort, das erinnert mich an den Beginn der hebräischen Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Alte Testament. Aber der Anfang, von dem Johannes jetzt hier schreibt, am Anfang war das Wort, das ist der Beginn vom Johannesevangelium. Das sind die ersten Sätze der Geschichte, die Johannes, ein Mensch, der mit Jesus gelebt hat, über Jesus geschrieben hat. Die Geschichte von Jesus Christus. Und dieser Beginn, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das ist eine Geschichte, die geht noch viel weiter zurück als das, was wir aus dem Alten Testament kennen. Im Alten Testament heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber Johannes schreibt hier von einer Zeit, die noch davor war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Da sind Menschen noch gar nicht da. Da gibt es keinen Himmel und keine Erde. Das ist eine Zeit vor unserer Zeit. Am Anfang war das Wort. Die Geschichte von Jesus, die Johannes hier zu erzählen beginnt, die startet zu einer Zeit, als es uns und das, was wir hier kennen, noch gar nicht gab. Johannes erzählt uns diese Geschichte von Jesus Christus, davon, dass Jesus göttlicher Natur ist, dass Jesus von Gott kommt. Und diese Geschichte beginnt mit dem Reden Gottes. Und da lernen wir was von Gott, noch bevor es irgendwas gibt, was wir kennen, was wir sehen, was wir wahrnehmen können, lernen wir schon eine Eigenschaft von Gott, und das ist, dass Gott redet. Gott redet. So, und die Geschichte kennen wir jetzt, da kommen wir ins Spiel. Gott redet. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern und es geschah so. So ist der Himmel entstanden. Und dann sammelt er das Wasser zusammen und scheidet das Meer vom Land. Und so sind die Kontinente entstanden. Und dann sprach Gott, die Erde lasse Gras und Kräuter und Bäume hervorkommen. Und es geschieht. Und er spricht Sonne, Mond, Sterne. Und es passiert. Und er sprach, es sollen Vögel entstehen, Fische, Tiere. Und es passiert. Gott spricht und es geschieht. Und dann spricht Gott. Nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So heißt es in der Bibel. Ein Ebenbild Gottes. Und so schuf er den Mensch nach seinem Bilde. Gott spricht und es passiert. Und es steht auch genauso in dem Text, den Mareike gelesen hat, im Johannesevangelium. Im Vers 3, alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. Wenn Gott nicht gesprochen hätte, dann gäbe es jetzt genau nichts. Einfach nichts. Jetzt sagst du vielleicht, nichts, kein Krokus, keine Osterglocken, nichts, was wir hier sehen, kein Osterhase, kein Osterei, es gäbe einfach nichts. Wenn Gott nichts sagt, passiert nichts. Es gibt so ein Vers in der Bibel, der heißt, dadurch, dass Gott redet, hält er das Weltall zusammen. Das bedeutet, wenn Gott aufhören würde zu reden, würde das ganze Weltall in sich zusammenkrachen. Im Hebräerbrief steht das, wenn er wollt, könnt ihr mal nachlesen. Gottes Reden hält die ganze Welt zusammen. Und wenn Gott nicht gesprochen hätte, dann gäbe es einfach gar nichts. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ich habe da mal was gehört von Evolution. Ich habe da mal was gehört von Urknall. Ich habe da mal was gehört, wie wir alle so entstanden sind und so. Kannst du das beweisen, was da steht, dass Gott spricht und dass es passiert? Und heute sage ich euch, nein. Ich kann es nicht beweisen. Ich war ja nicht dabei. Manche Gelehrte behaupten, wenn wir das Universum untersuchen und wenn wir bis ins Kleinste reingehen würden, wenn wir alles wüssten, wenn wir den Kosmos erforschen, ihr seht ein Bild vom Kosmos auf der linken Seite, diese ganzen Galaxien, die vielen Sternenhaufen in unterschiedlichen, ich weiß nicht, ob sie unterschiedliche Farben haben oder ob das einfach nur hell ist, unterschiedlich weit weg, unterschiedlich warm und wie sie alle heißen, Zwerge gibt es da und Riesen und wie in jedem Märchen, die Astronomen, die kennen wenigstens wahrscheinlich Aschenputtel noch. Wenn wir das alles erforschen würden oder wenn wir in die kleinsten Bereiche reingehen, auf der anderen Seite seht ihr so ein Modell, so eine, ich weiß nicht, ob es ein Foto oder was es sein soll, jedenfalls von der Gensubstanz, von der DNA, von dem unserem Erbgut, von da, wo unsere ganzen Informationen draufstehen. Wenn wir das Größte und das Kleinste wüssten, dann würden wir wahrscheinlich im tiefsten Innern des Kosmos auf eine mathematische Formel kommen. Irgendwie ist das für mich unlogisch. Also, es gibt vielleicht manche Menschen in deinem Leben, bei denen würdest du noch glauben, dass die vom Affen abstammen, aber könntest du dir vorstellen, dass eine mathematische Formel in der Lage ist, jeden Frühling einen Krokus aus der Erde wachsen zu lassen? Oder Osterglocken? Oder wie eine mathematische Formel das schafft, dass im Frühling jetzt, wo wir das wieder erleben, wo es warm wird und wo dann so langsam die Blüten wieder rauskommen und wo alles nach Natur riecht und nach einem Neuanfang. Irgendwie kann ich nicht glauben, dass das was mit einer mathematischen Formel zu tun hat. Meine Überzeugung ist, das ist eine Folge vom Reden Gottes. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube es einfach. Ich glaube, dass Gott durch sein Wort Himmel und Erde erschaffen hat. Und wenn du jetzt sagst, Glauben reicht mir nicht aus, ich will es wissen, Glauben ist mir zu unsicher, ich möchte auf jeden Fall das Fest in der Hand haben, ich möchte das wissen, dann sage ich dir, dass du nichts glaubst, das glaube ich dir nicht. Weil wir jeden Tag glauben müssen. Wir können nicht alles wissen. Wir sind in der Unsicherheit. Wir können nicht alles nachprüfen. Wir können nicht für alles Beweise finden. Wir müssen glauben. Jeder glaubt jeden Tag, weil du nicht immer nur sicher gehen kannst. Du glaubst, wenn du hier rausgehst aus dem Gottesdienst und unten ins Foyer gehst und du trinkst einen Kaffee und du isst ein Brot, dann glaubst du, dass die Zutaten da alle in Ordnung sind, dass dich keiner vergiften will. Zumindest hoffe ich das. Also ich glaube es. Ich kann es nicht prüfen, ich bin kein Lebensmittelchemiker. Ich werde nicht anfangen, irgendwelche Brote jetzt ins Labor zu schleppen und zu gucken, ob da irgendwas drin ist, was mir schaden kann. Ich glaube einfach daran, dass die Leute das da unten in Ordnung machen und dass mir das bekommt. Und wenn du dann nach Hause fährst, vielleicht mit dem Bus, und da steht jetzt irgendeine Nummer drauf, was fährt hier vorbei, nach Oberdörbach 13 oder so, ja, dann setzt du dich da rein und du glaubst, dass du da nach Oberdörbach kommst mit dem Bus, wenn du da einsteigst und dass du nicht einfach plötzlich irgendwie dich auf einem Skiurlaub wiederfindest, weil der Busfahrer gerade Lust hat, da jetzt nach Südtirol zu fahren oder so. Oder du wirst glauben, dass wenn der Busfahrer da drin sitzt und dich nach Hause bringt, dass der nicht so sturzbesoffen ist, dass er gegen die nächste Leitplanke fährt. Und ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass es irgendjemand von euch gibt, wahrscheinlich noch nicht mal den Alex, der, wenn er in den Bus einsteigt, als allererstes mal so ein Röhrchen zieht und sagt, entschuldigen Sie, würden Sie vielleicht mal kurz hier reinblasen, ich möchte nur sicher gehen, dass Sie in Ordnung sind. Es wäre ja merkwürdig, oder? Glauben bedeutet anderen vertrauen. Glauben bedeutet, darauf zu vertrauen, darauf zu hoffen, dass das, was der andere sagt, dass das stimmt. Glauben ist nichts, was ich mir selber machen kann. Glauben ist was von anderen Leuten kommt, was ich für mich annehme und wo ich dann entscheiden muss, ist das eine Sache, von der ich jetzt überzeugt bin, die ich für mich als Wahrheit nehme, oder ist es was ich ablehne? Und so müssen wir jeden Tag ganz viele Dinge glauben. Es geht nicht, dass wir alles wissen. Es geht nicht, dass wir sagen können, ich muss erst überzeugt davon sein, dass ich es glaube. Die Bibel gibt uns eine gute Definition von Glaube. Steht im Hebräerbrief auch. Da steht, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Da steht nichts von Beweisen. Da steht nichts davon, dass ich jetzt irgendwie stichhaltig darlegen kann, dass das stimmt. sondern das bedeutet, ich habe es gehört und ich verlasse mich einfach drauf. Wenn jemand dir glaubwürdig erscheint, dann glaubst du ihm, dann vertraust du darauf, dass es stimmt, was er sagt, und du vertraust darauf, dass es stimmt, was er macht, dass das in Ordnung ist, was er macht. Der Busfahrer, der dich jetzt zu deinem Nachhause bringt, oder der nette Mensch, der unten die Brote schmiert oder den Kaffee kocht. Wenn jemand dir glaubwürdig ist, dann nimmst du das einfach wahr. Dann ist das deine Überzeugung, darauf stehst du fest. Und wenn es dir noch so abgedreht erscheint, und ich will euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mädchen, die hat eine ziemlich abgefahrene Geschichte erlebt. War vielleicht 14 Jahre alt, hatte einen Freund, sie wusste, dass sie ihn heiraten will, und eines Tages steht ein Engel Gottes vor ihr und sagt, du wirst schwanger werden. Und sie dann so, was? Ich weiß überhaupt nicht von was. Ich glaube, es gibt heute auch noch 14-jährige Mädchen, die das sagen können. Ich möchte das mal vorlesen, das steht im Lukas-Evangelium. Der Engel Gabriel wird von Gott gesandt zu dieser Maria, vielleicht 14 Jahre alt, ganz jung. Und da sagt er, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem Anersehen. Und er erschrickt zuerst mal, weil das klingt ein bisschen verdächtig. Und dann sagt er, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Und da fragt Maria, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Und er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Empfangen durch den Heiligen Geist. Eine abgedrehte Geschichte, oder? Ein junges Mädchen erlebt plötzlich, wie ein Engel zu ihr sagt, du wirst schwanger. Nicht durch einen Mann, sondern der Heilige Geist wird es machen. Und du wirst den Jesus nennen und es wird der Sohn Gottes sein. Und die Maria ist nicht so schlicht, sage ich mal, oder so gutgläubig, dass sie gleich sagt, ja, okay, ist in Ordnung, wann ist es soweit? Sondern die erschrickt das und sagt, damit kann ich gar nichts anfangen, wie soll das eigentlich gehen? Sie fragt nach, sie zweifelt. Und zweifeln ist schon gut. Es ist schon gut nachzufragen. Es ist schon gut, sich Gedanken darüber zu machen, wie soll das eigentlich passieren? Aber sie bekommt Antwort. Sie lehnt es nicht in ihrem Herzen ab und sagt, so ein Quatsch, damit kann ich nichts anfangen, sondern sie fragt zurück. Gott redet zu ihr und sie antwortet. Und sie antwortet ehrlich. Sie sagt nicht, ja, ist schon gut, sondern sie sagt, damit kann ich nichts anfangen, ich möchte erst mal wissen, wie du das meinst. Wie soll das passieren? Und der Engel erklärt es ihr. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Ist jetzt auch nicht so Alltägliches, dass sie sagen würde, ach so, ja, das habe ich schon mal gehört, na gut, wenn du es so machen willst, dann so. Sondern sie ist immer noch so ein bisschen unsicher. Aber der Engel beschreibt so ein paar Dinge. Er spricht darüber, dass dieser Sohn die Nachfolge Davids annehmen wird, dass er auf dem Thron Davids sitzen wird. Und davon hat sie schon gehört. Sie ist Jüdin. Sie ist aufgewachsen in dieser Tradition, in der Lehre, in dem Glauben, dass Gott eines Tages einen König einsetzen wird, der in der Nachfolge Davids steht. Das heißt, dass der Engel sie anspricht mit Dingen, die ihr vertraut sind. Dass der Engel zu ihr sagt, du glaubst doch, dass Gott diesen Messias schicken wird. Du glaubst doch, dass dieser Nachfolger Davids kommen wird. Und dieser Nachfolger Davids, den wirst du zur Welt bringen. Das kommt dir dann schon so ein bisschen vertrauter vor. Aber so richtig überzeugt ist er noch nicht. Und dann sagt der Engel was mit ihrem Leben zu tun hat, mit ihrer Erfahrung zu tun hat. Und ich glaube, dass Gott so ist, dass Gott, wenn er zu uns spricht, dass er nicht von uns verlangt, dass wir völlig abgespacede Sachen glauben, sondern ich glaube, dass Gott, wenn er zu uns spricht, dass er uns in unser Leben reinsprechen will, dass er was sagen will, was mit unserem Leben zu tun hat. Und dann sagt der Engel Gottes zu Maria, Maria, du kennst doch die Elisabeth, deine Verwandte. Maria lebte oben im Norden Israels. Elisabeth wohnte unten in der Nähe von Jerusalem. Ihr Mann war Priester und hat am Tempel gedient. Und dann sagt der Engel, Maria, du kennst doch diese Elisabeth. Du weißt, dass sie schon alt ist und du weißt, dass sie und Zacharias, ihr Mann, keine Kinder haben können. Aber du hast doch gehört, dass Elisabeth schwanger ist. Du hast doch gehört, dass nach dieser langen Zeit der Kinderlosigkeit und der Trauer Elisabeth schwanger ist und einen Sohn bekommen wird, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 6. Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dann macht es Klick bei der Maria. Und dann sagt sie, also alles, was du mir jetzt erzählt hast, klingt irgendwie seltsam. Ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber die Elisabeth kenne ich. Das ist meine Tante oder so. Eine nahe Verwandte jedenfalls. Und sie hat es mitbekommen. Und es ist ein Leid gewesen, damals wie heute, wenn eine Frau ein Kind möchte und keins haben kann. Und der Engel Gottes sagt, diese Elisabeth, die du kennst, die bekommt auch ein Kind. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dann sagt Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und das finde ich ein echt beeindruckendes Zeugnis von ihr. Dass sie Dinge hört, die total fremd unserer ganzen Erfahrung sind. Und dass sie aber dann, nachdem sie nachfragt, ihre Zweifel sagen konnte und merkt, dass es was mit ihrem Leben und ihrer Umgebung zu tun hat. Dass es jetzt nicht einfach irgendwas Komisches ist, was in den Hirn gespinst, sondern was, wo sie Vertrauen fasst. Die Elisabeth kennt sie. Dass sie dann sagt, gut, ich vertraue dir. Wenn das, was mit Elisabeth passiert ist, wenn das mit mir auch passiert, dann will ich es glauben. Gott spricht und Maria antwortet. Sie antwortet erst mit ihrem Zweifel, aber dann antwortet sie mit ihrem Glauben und sagt, ich glaube, dass das passiert, was du mir sagst. Darauf verließ sie der Engel. Jetzt ist es nicht so, dass man das einfach mal so glaubt und dann ganz normal weiterlebt. Dieses Bekenntnis von der Maria, dieses Glaubensbekenntnis, hätte sie fast ihre Beziehung gekostet. Die Maria war mit diesem Josef zusammen, verlobt, aber noch nicht verheiratet. Sie hätte nicht gewusst, wovon sie schwanger werden soll. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Maria unter dem Eindruck des Engels Gabriels wartet jetzt, bis der Josef von der Arbeit wieder in seinem Elternhaus ist. Und dann läuft sie rüber in sein Elternhaus und sagt, Josef, ich muss mit dir sprechen. Also ich bin schwanger. Und der Josef kriegt so große Augen und sagt, was? Und dann sagt sie, ja, es ist vom Heiligen Geist. Also mal im Ernst, ja, die Männer unter uns. Ich meine, wir denken uns ja manchmal abenteuerliche Dinge aus, um unseren Frauen irgendwas zu erzählen. Aber das hättet ihr nicht geglaubt, oder? Ich hätte vielleicht ganz kurz gelächelt, aber dann hätte ich sie rausgeschmissen. Es ist vom Heiligen Geist, ja. Und er war kurz darauf, das zu tun. Der Josef war eigentlich dabei, abzuhauen und zu sagen, gut, dann soll sie das Kind kriegen, ich habe damit nichts zu tun. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder er kann sie verklagen und kann sagen, die ist mit mir verlobt, hat aber von jemand anderem ein Kind. Also soll sie verklagt werden wegen Ehebruch. Oder er kann einfach im Stillen gehen und sagen, okay, ich will das nicht an die Öffentlichkeit tragen, ich will ihr nicht schaden in der Öffentlichkeit, aber ich kann mich natürlich zu dem Kind nicht stellen, weil wir sind nicht verheiratet. Und wie sieht denn das aus, wenn ich quasi jetzt dastehe als jemand, der Vater von einem unehelichen Kind ist? Und deswegen war er kurz davor zu gehen. Und Josef ist nur deswegen nicht gegangen, weil Josef auch eine Begegnung mit Gott hatte. Weil der Engel zu Gott gesagt hat, Josef, bleib bei dieser Frau. Es ist genauso, wie sie es dir gesagt hat. Es ist von Gott. Er wird Jesus heißen und er wird eine wichtige Rolle spielen. Das ist der versprochene Retter Israels. Ohne diese Begegnung mit Gott hätte Josef das nicht glauben können. Also es ist nicht ungefährlich, seinen Glauben zu bezeugen. Und ich habe euch deswegen hier den jungen Mann auf die Folie getan. Das ist Abdul Rahman, über den viel gesprochen worden ist in den letzten Wochen. Das ist ein Mann, der aus Afghanistan stammt, in verschiedenen Ländern Europas gelebt hat als Flüchtling und in Pakistan während einer Zeit, wo er mit Christen zusammengearbeitet hat, zum christlichen Glauben übergetreten ist. Er ist geboren als Moslem, ist aufgewachsen als Moslem und ist in Pakistan durch gläubige Christen zum Glauben an Jesus gekommen. Und diesen Glauben hat er für sich bewahrt und den hat er auch in der Öffentlichkeit bezeugt. Und jetzt, als dieses Regimewechsel war in Afghanistan, hat er gehofft, dass er wieder nach Afghanistan gehen kann, um dort wieder zu leben. Aber jetzt ist in Afghanistan eine Verfassung in Kraft getreten, die den Islam wieder ganz nach oben stellt und die sagt, die gesamte Gesetzgebung muss dem Islam untertan sein und dem Islam ist es verboten, aus dem Islam in eine andere Religion überzutreten und zwar beim Tod. Und dieser Mann wird angeklagt von seiner eigenen Familie, dass er aus dem Islam ausgetreten ist und übergewechselt ist ins Christentum. Und es kommt zu diesem Prozess und die gerechte Strafe nach den Gesetzen Afghanistans wäre gewesen, dass dieser Mann zum Tode verurteilt wird. Außer er hätte widerrufen. Er hätte gesagt, nein, das stimmt gar nicht, ich bin weiterhin Moslem. Aber er hat sich vor das Gericht gestellt und hat gesagt, nein, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus. Diese Entscheidung steht fest und wenn ich dafür sterben muss, dann muss ich eben sterben. Also so ein Glaubensbekenntnis, so eine Antwort auf das, was Gott zu dir spricht, das kann manchmal wehtun. Das kann dich manchmal richtig was kosten. Dieser Mann ist standhaft geblieben, hat seinen Glauben bekannt und wäre dafür fast gestorben. Und wir kennen genug Beispiele aus unserer Geschichte, wo Menschen für ihre Überzeugung fast gestorben wären. Nicht nur in der Nazi-Zeit. Für mich ist es ein Eingreifen Gottes, dass er noch lebt. Da gibt es so ein paar juristische Tricks. Man wird auch nicht verurteilt, wenn man irgendwie geistig nicht zurechnungsfähig ist. Und die Afghanen haben jetzt einfach beschlossen, dass er nicht geistig zurechnungsfähig ist, dass er so ein bisschen ein psychisches Problem hat und dass er deswegen nicht verurteilt werden kann. Auf mysteriöse Weise ist er dann aus Afghanistan rausgekommen und lebt jetzt in Italien. Für mich ist es ein Wunder und es ist für mich gleichzeitig ein Zeugnis, dass in der Weltöffentlichkeit so über diesen Menschen gesprochen wird und darüber, dass auf der einen Seite Menschen verurteilt und zu Tode gebracht werden, weil sie an Christus glauben. Und zum anderen ist es ein wahnsinniges Zeugnis für mich und ein Vorbild für mich, dass jemand angesichts der Todesstrafe sich immer noch hinstellt und in der Öffentlichkeit sagt, nein, ich glaube an Jesus Christus und wenn es mich das Leben kostet. Hätte ich so eine feste Zuversicht? Wäre ich tatsächlich so überzeugt von den Dingen, die ich noch nie gesehen habe? Das ist Glaube. Glaube bedeutet, dass ich eine feste Zuversicht, festes Zutrauen habe auf Dinge, die ich nicht beweisen kann. Wer nicht wissen kann, weil es keine Beweise gibt, der kann sich höchstens darauf verlassen, wovon er überzeugt ist. Und Überzeugung, das kommt von Zeugen, von Zeugnis. Da hat jemand mal was erzählt, da hat jemand dir ein Zeugnis gegeben, hat jemand einen Bericht gegeben von etwas und du hast es geglaubt. Das ist das, was Johannes hier auch beschreibt, der Evangelist, der die Geschichte von Jesus erzählen will. Er ist jemand, der hat Jesus erlebt. Der ist mit Jesus gegangen, einige Jahre lang, hat gesehen, wie er heilt, hat gesehen, wie er spricht. Und er will einfach, dass andere Menschen das auch glauben. Und deswegen schreibt er das auf. Deswegen schreibt er diese Geschichte von Anfang an. Am Anfang war das Wort noch bei Gott. Dann ist dieses Wort Mensch geworden und ist mitten unter uns auf die Erde gekommen und hat gelebt. Johannes tritt als Zeuge ein. Das ist ja kein Märchen, sondern es ist ein Bericht, den Johannes da schreibt. Er ist völlig davon überzeugt, dass es stimmt. Und er gibt uns Zeugnis von dem, was er erlebt hat. Und dadurch, dass er Zeugnis gibt, können wir das als Glauben annehmen. Keiner kann es wissen, aber ich glaube dem, was er sagt. Das ist wie vor Gericht, wenn es einen Verkehrsunfall gibt und zwei Menschen irgendwie auf der Straße aneinander knallen. Und der eine sagt, der hat mir die Vorfahrt geklaut und der andere sagt, nein, du bist irgendwie vom Weg abgekommen oder wie auch immer. Und dann gibt es Zeugen und diese Zeugen, die sagen dann aus, nein, er ist tatsächlich vom Weg abgekommen und hat das Auto erwischt, das ihm gar nicht die Vorfahrt geklaut hat. Und wenn das Gericht keine Beweise hat, wenn es keine Fotos gibt, wenn es nichts Stichhaltiges gibt, woran du festhalten kannst, dann zählt für dich das, was die Zeugen sagen. Dann gibt jemand Zeugnis. Und es zählt dann als Wahrheit. Und nachdem wir alle Jesus nicht erlebt haben, als wir auf der Erde waren, können wir nur uns fragen, glauben wir, was Johannes da geschrieben hat? Oder glauben wir es nicht? Und wenn wir es glauben, dann stützen wir uns auf sein Zeugnis. Er selbst tritt als Zeuge ein, für das, wie Jesus gelebt hat. Er sagt im Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm seinen einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns dadurch begegnet. Gott wurde Mensch. Kannst du das glauben? Wir hatten gestern einen Gottesdienst, bei dem der Matze Weber ein Gleichnis erzählt. Ich will es noch gar nicht mal anfangen, weil es sonst viel zu weit führt. Aber er hatte ein Problem mit dem kleinen Zwergkaninchen, auf das er aufpassen musste. Und er hätte sich so gewünscht, dass er ein Zwergkaninchen werden könnte, um diesem Zwergkaninchen zu erklären, dass es keine Angst haben braucht vor ihm. Er hatte keine Chance als Mensch, diesem Zwergkaninchen klarzumachen, du brauchst keine Angst vor mir haben. Das Zwergkaninchen war ständig im Käfig in der Ecke, hat gebibbert und gezittert und hatte Angst vor ihm. Und er hätte sich so gewünscht, er könnte ein Zwergkaninchen werden. Und genau das ist, was Gott getan hat. Gott ist zum Zwergkaninchen geworden. Gott war oben im Himmel, in dieser ganzen Herrlichkeit, von der Johannes schreibt. Und Gott wurde ein Mensch. Gott hat sich beschränkt auf eine menschliche Person, auf Fleisch und Blut, auf einen bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit und ist auf die Erde gekommen, um uns was klar zu machen, weil wir ihn so vielleicht nicht verstanden haben. Gott hat mehrfach versucht, zu uns zu sprechen. Gott hat mehrfach versucht, uns anzusprechen. Er hat Propheten gehabt. Er hat beim Volk Israel, als das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist, ist er an den Sinai gekommen mit ihnen und da wollte er ihnen sein Gesetz vorbringen. Er wollte gern selbst dem Volk sagen, wie er sich im Leben der Menschen vorstellt, in Beziehung zu ihm. Und er hat gesagt, pass auf, Mose, wir haben ein Problem, ihr und ich. Ihr seid Menschen, ihr seid schuldig, ihr habt Sünde an euch und ich bin heilig. Und das Problem ist, wenn wir zusammenkommen, dann gibt es einen Riesenkrach, weil ich mit meiner Heiligkeit Sünde nicht ertragen kann. Deswegen bitte ich dich, dass du dein Volk 3 Tage lang vorbereitest, dass die sich von ihren Frauen fernhalten, dass sie beten, dass sie sich waschen, dass sie versuchen, so heilig, wie es nur irgendwie ihnen möglich ist, zu leben. Und nach 3 Tagen werde ich runterkommen von dem Berg. Und dann werde ich euch mein Gesetz vorlesen. Und dann ist dieser 3. Tag und Gott kommt von seinem Berg runter. Und man hört es grollen und donnern. Es ist dunkel und hell und es passieren unglaubliche Dinge, die man sich jetzt gar nicht so vorstellen kann. Und das Volk bekommt Angst, wie diese Zwergkaninchen wieder. Gott versucht ihnen was zu sagen und das Volk Israel sitzt wie Zwergkaninchen im Käfig, bibbert und zittert. Und letztlich sagen sie zu ihrem Führer, zu Mose, Mose, bitte. Bitte, sagt Gott, der soll bloß da oben bleiben. Geh du hoch und sprich mit ihm. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Wir ertragen das nicht. Gott hat versucht, zu uns runterzukommen. Gott hat mehrfach versucht, uns was zu sagen. Aber entweder wir haben es nicht ertragen, oder wir wollten es nicht hören, oder wir haben die Leute, die er geschickt hat, umgebracht, oder wir haben gesagt, okay, wir nehmen das wahr, wir nehmen es zur Kenntnis, aber es ist uns einfach völlig egal. Was soll Gott machen? Gott wird Mensch, nimmt menschliche Gestalt an, spricht wie ein Mensch, wird geboren, lebt, stirbt eines Tages, um uns was auszudrücken. Warum hat Gott es gemacht? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von Søren Kierkegaard, ein Däne. Und er hat ein Märchen geschrieben, das ich euch jetzt so in kurzen Worten wiedergeben will, das ausdrückt, warum Gott Mensch geworden ist. Das Märchen vom König und dem armen Mädchen. Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, ohne adeligen Stammbaum und ohne Bildung. Sie wohnte in einer armseligen Hütte und lebte als Bäuerin. Aber der König konnte nicht aufhören, sie zu lieben. Doch dann machte sich im Herzen des Königs eine Sorge breit. Wie konnte er dieser Frau seine Liebe offenbaren? Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrücken? Seine Ratgeber sagten ihm natürlich, er solle ihr einfach befehlen, seine Frau zu werden, denn er war ein Mann, der alle Macht dazu besaß. Jeder fürchtete seinen Zorn. Alle Nachbarländer zitterten vor ihm. Jeder am Hof warf sich nieder vor der Stimme dieses Königs. Die Frau wäre ihm ewige Dankbarkeit schuldig gewesen. Er hätte ihr befehlen können, in seinen Palast zu kommen, aber Macht kann keine Liebe erzwingen. Erzwungene Unterwerfung war nicht, was er wollte. Er sehnte sich nach Vertrautheit und Liebe. Alle Macht der Welt kann die Tür eines Herzens nicht aufschließen. Sie muss von innen geöffnet werden. Der König könnte die Frau auch in den Adel erheben, sie mit Geschenken überschütten, in Purpur und Seide kleiden, sogar zur Königin krönen lassen. Wenn sie seinen Reichtum, seine Macht und Größe sähe, wäre sie wahrscheinlich überwältigt. Doch wie könnte er dann jemals wissen, ob sie ihn wirklich liebte, um seiner selbst willen? Wäre sie in der Lage, genug Vertrauen aufzubringen, um das zu vergessen, was der König zu vergessen wünschte, nämlich dass er König war und sie nur ein armes Bauernmädchen? Es gab nur eine Alternative. Der König verließ seinen Thron, setzte seine Krone ab, legte seinen Zepter weg und zog seinen Purpurmantel aus. Er wurde selbst zum Bauern. Er nahm nicht nur die äußere Gestalt eines Bauern an, sondern sein ganzes Leben, sein Wesen, seine Last. Damit ging er natürlich ein großes Risiko ein. Würde ihn das Mädchen so haben wollen, als Bettler? Gott wird Mensch. Jesus, empfangen durch den Heiligen Geist, wird durch den Leib einer Frau geboren, kommt in die Welt, wächst auf wie ein Kind, wie wir alle, gefüttert von der Brust der Mutter, aufgezogen in einer Familie, lernt eine Ausbildung, wird Zimmermann wie sein Vater und eines Tages fängt er an, durch das Land zu ziehen und von Gott zu erzählen. Und das erste Mal haben die Menschen die Möglichkeit, Tuchfühlung mit Gott zu bekommen, Gott zu berühren. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus hat es immer von sich selbst gesagt, schaut mich an, wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann seht mich an. Hört, was ich sage, schaut, wie ich handle, wie mein Herz ist. Und dann merkt ihr, wie Gott euch liebt. Dann merkt ihr, dass Gott mit euch zu tun haben will. Gott spricht, Gott redet. Von Anbeginn der Zeit, noch bevor überhaupt Himmel und Erde geschaffen waren, hat Gott schon geredet. Aber wir antworten nicht. Und Gott sehnt sich danach. Jesus hat versucht, als Mensch Menschen für Gott zu gewinnen, sie zu überzeugen, Zeugnis zu sein, also ein Zeuge von dem zu sein, wie er Gott selbst erlebt hat, ihnen eine Hoffnung zu geben, ihnen Trost zu geben. Die Hoffnung auf einen liebenden Vater, der sich danach sehnt, mit Menschen zu reden und mit Menschen zu leben. Gott kommt herunter. Sein Wort wird Mensch. Und die Menschen erleben ihn und das Reden von diesem Menschen fasziniert die Leute. Es spricht sie an, sie merken, da spricht jemand mit einer Vollmacht, mit einer Art und Weise, die ich so noch nie erlebt habe. Sie sehen, was Jesus tut, sie sehen, wie er Menschen heilt, wie er Krankheiten von ihnen wegnimmt. Sie sehen, wie er ihnen Trost zuspricht, wie er Leiden heilt, wie er Wunder tut. Die Fachleute staunen, was er alles weiß. Und das einfache Volk ist einfach fasziniert davon, wie selbstverständlich er mit den Ärmsten der Armen umgeht. Das ist Gott. Gott wird Mensch, damit wir ihn besser sehen, berühren können, dass wir näher an ihm dran sind, dass wir keine Angst haben müssen wie die Zwergkaninchen, die im Käfig sitzen, wenn es anfängt zu grollen und zu donnern und die Heiligkeit Gottes vom Berg runterkommt. Gott wird Mensch, damit wir Möglichkeit haben, ganz nah an ihn ranzukommen, ihm Fragen zu stellen, so wie Maria, wenn Gott uns herausfordert, wenn Gott uns was sagt, eine Verheißung gibt zum Beispiel, wenn Gott uns sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn du Zweifel hast, sprich zu Jesus, sag, ich kann es nicht glauben, irgendwie, ich habe Schwierigkeiten, das für mich zu erfassen. Und dann sei gespannt, wie Jesus antworten wird. Gott wird Mensch, damit wir diesen Abstand nicht mehr wahrnehmen zwischen der Heiligkeit Gottes und unserem Leben als Menschen. Gott kommt herunter. Sein Wort wird Mensch. Sein Reden fasziniert seine Freunde. Seine Taten begeistern die Massen. Sein Leiden erschüttert diejenigen, die an ihn glauben. Und sein Tod lässt die ganze Welt zusammenbrechen. In dem Moment, wo Jesus stirbt, an diesem Kreuz, geht das Licht aus in der Welt. 3 Stunden lang ist eine totale Finsternis. 3 Stunden redet Gott nicht. Sie haben seinen Sohn ans Kreuz geschlagen und er ist jämmerlich erstickt. Und es verschlägt ihm die Sprache. Würden Sie ihn so annehmen, als Bettler? Würde das Mädchen ihn so haben wollen, als Versager? Das Risiko, das Gott eingegangen war, das hat sich bestätigt und Gott hat verloren. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Epheserbrief, wo Paulus das nochmal so zusammenfasst. Aus dem Philipper, Entschuldigung, Philipper 2. Habt Umgang miteinander stets, im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte sein Leben mit den Menschen, teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Und wie er heruntergekommen ist. Schaut euch doch mal an, was er für ein Kinderbett hatte. Wenn ihr Kinder habt, ihr wärt froh, wenn ihr so ein Bett hier hättet. Jesus hatte so eins. Stell dir vor, du bist Gott. Ich meine, das fällt uns vielleicht nicht so leicht, aber stell dir vor, du lebst in der ewigen Herrlichkeit mit Gott. Da ist Licht, da ist es schön, da ist es warm, da ist Liebe und Geborgenheit. Und der erste Ort, den Jesus auf dieser Welt bekommt, ist das hier. Ein Stall, wo Kühe sind, wo es dreckig ist. Es gibt keinen anderen Platz für den heruntergekommenen Gott. Und er ist wirklich heruntergekommen. Er ist nicht nur vom Himmel auf die Erde runtergekommen, sondern so wie er gelebt hat, das ist ein Sozialhilfefall. So wird kein Kind in Deutschland geboren. Kein einziges. Gott, heißt es hier, gibt alle seine Vorrechte auf und wird einem Sklaven gleich. Er wird ein Mensch in dieser Welt und teilt das Leben der Menschen. Jesus kam nicht als Terminator oder als Übermensch, so als Android, der sagt, so, ich sehe zwar aus wie ein Mensch, ja, aber eigentlich bin ich der Held, ich kann alles, so, ich mache nur so und dann passiert's. Ich drücke auf den Knopf und dann ist dein Leben in Ordnung. Es ist auch nicht so, dass er kam wie jetzt hier der Terminator 2, wo du deine Fäuste kaputt schlagen kannst gegen ihn, weil er aus Flüssigmetall ist, keiner und nichts kann ihm was anhaben, sondern er kommt wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und dass er ein echter Mensch ist, hat er dadurch bewiesen, dass er gestorben ist. Da haben Menschen ihn mit Nägeln an so ein Holzkreuz dran geknallt und es hat geblutet. Und es hat schlimm geblutet. Es hat geblutet, als sie ihn ausgepeitscht haben. Es hat geblutet, als sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben. Aber dadurch, dass er als echter Mensch kam und nicht als Übermensch, fiel es den Menschen leichter, ihn anzunehmen, das zu akzeptieren. Und deswegen kam er nicht nur als jemand, der uns zeigt, wie Gott ist, sondern er kam uns auch näher als jemand, der uns zeigt, wie Gott sich die Menschen gedacht hat. Er kam uns als ein Vertreter von der neuen Menschheit, von der neuen Art Mensch, neue Generation Mensch, wenn ihr so wollt, so wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Ein Mensch nach dem Ebenbild Gottes. Geschaffen zum Dialog mit dem unsichtbaren Gott. Geschaffen dazu, um im Dienst mit Gott zu stehen und im Dienst mit Gott anderen Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, Trost anzubieten, Hoffnung zu spenden, Leid zu lindern, ihnen zu helfen, Beziehungen wiederherzustellen, so wie es Jesus getan hat. Und die anstehende Herrschaft Gottes zu verkünden, dass es eine Zeit geben wird, in der kein Leid, kein Tod und keine Krankheit mehr sein wird, wo Gott seine Herrschaft aufrichten wird. Und so kommt Jesus auch nicht nur als Vorbild für uns, damit wir sehen, wie Gott ist, sondern er kommt zu uns als Vorbild für uns selbst. Jesus spricht zu uns und sagt, so habe ich mir Menschen vorgestellt. So dachte ich, dass wir miteinander leben können. Als Menschen, die nicht auf Kraft und auf unsere eigenen Möglichkeiten beschränkt sind, die wir haben, sondern als Menschen, die erleben, dass in ihnen Gott wirksam ist. Und dass Gott uns eine Kraft gibt, die dazu führt, dass wir über unsere Kräfte und Möglichkeiten hinaus anderen Menschen Gutes tun können. Nicht, weil wir es selber können, sondern weil Gott uns die Möglichkeit dazu gibt. Jesus hat von diesem neuen Menschen gesprochen und er hat gesagt, dafür ist eine neue Geburt notwendig. Und Johannes schreibt es hier in dem Text auch. Er schreibt in Versen 10 bis 13, ich lese das nochmal vor. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Jesus, das Wort Gottes, ist Mensch geworden, um uns Gott zu zeigen, aber auch damit wir merken, wie Gott sich Menschen gedacht hat. So wie der Heilige Geist in Maria ein Leben gezeugt hat und Jesus dadurch in die Welt gekommen ist, genauso kann der Heilige Geist auch in deinem Leben neues Leben zeugen. Dadurch kann was Neues in deinem Leben entstehen, was von Gott kommt, was unsere Kraft und unsere Möglichkeiten übersteht. Nicht durch menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gab, heißt es hier. Und alles, was dazu notwendig ist, ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, ein Vertrauen darauf, dass das, was Gott sagt, zu deiner Überzeugung wird. Dass das, was Gott spricht, zu der Grundlage deines Lebens wird. Johannes hat vom Leben Jesu gezeugt. Er ist ein Zeuge geworden. Und es gibt viele Menschen hier im Gottesdienst, die was mit Gott erlebt haben. Und die können Zeugnis geben, die können dir weitersagen davon, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wenn du dieses Zeugnis aufnimmst und sagst, okay, ich vertraue darauf, öffentlich, stellst dich hin und sagst, ich bin gewiss, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er gekommen ist, um mich zu retten und mich in eine neue Beziehung zu Gott zu stellen. Dann geschieht neues Leben in uns. Da kann neues Leben entstehen, empfangen aus dem Heiligen Geist. Das ist das, warum Gott auf die Welt gekommen ist. Gott hat geredet in der Bibel durch Menschen, die ihn bezeugen. Vielleicht hat er dich in Liedern oder in Predigten oder Gesprächen angesprochen. Gott hat geredet. Und es gebietet der Anstand, finde ich, und die Höflichkeit, dass wir antworten. Dass wir einfach sagen, ich habe es gehört und ich gehe so und so damit um. Wie antworten wir Gott heute? Die Band wird jetzt noch ein Lied spielen, in dem es darum geht, wie sie Gott erleben. Wie sie Jesus beschreiben. Jesus, der Erlöser der Welt, heißt es. Aber es ist immer wieder die Frage, was für ein Mensch, wie Jesus gelebt hat. Was für ein Gott. Gott spricht zu uns und sagt, das ist die Möglichkeit, die ich dir hinlege. Wenn du neues Leben empfangen willst durch den Heiligen Geist, dann bekenn dich einfach zu dem, was ich dir gesagt habe. Antworte mir einfach auf das, was ich zu dir rede. Und dann wird neues Leben beginnen. Lest euch die Texte durch, singt laut mit, wenn ihr möchtet. Und wenn du das Bedürfnis hast, heute so ein Bekenntnis zu sprechen, wir werden nach dem Lied gemeinsam dieses Glaubensbekenntnis mal sprechen, aus dem unsere Themen entnommen sind. Und wenn das dein Gebet ist, dann sprich's laut mit und antworte Gott. Und was für ein Gott. Gott hat geredet und es gehört zur guten Tradition, in manchen Gottesdiensten, in manchen Liturgien, dass die Gemeinde nach der Predigt Gott antwortet, indem sie ihm ihren Glauben ausspricht. Und ich möchte es heute einfach machen, weil wir eine Themenreihe begonnen haben, in der es um Dinge geht, die im Glaubensbekenntnis wörtlich so drinstehen. Und wenn das dein Gedanke ist, wenn das deine Antwort an Gott ist, dann sprich das heute mit. Und es ist eine gute Gelegenheit, mal sich aufzustellen und sich zu erheben und das Gott so zuzusprechen, wenn du es aus deinem Herzen so meinst. Es gibt Menschen, die hier schon ihren Glauben bekannt haben. Auf der Bühne, das muss nicht auf der Bühne sein. Das kann im Gespräch sein. Es gibt Menschen, die in der Öffentlichkeit bekennen, dass sie an Jesus glauben und dass sie ihn als Herrn angenommen haben. Wir werden heute Nachmittag eine Taufe feiern, in ganz kleinem Rahmen. Aber eine Taufe ist so ein öffentliches Bekenntnis dazu, dass wir glauben, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat und dass wir ihn annehmen als unseren Herrn. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus, wir hören, dass du das lebendige Wort Gottes bist. Und wir haben gehört, dass du in unser Leben reinsprechen möchtest, dass du uns gute Zusagen hast, Worte des Trostes und der Auferbauung von Gott, dem Vater, der uns liebt und der mit uns leben möchte. Herr, bitte schärfe unsere Ohren und unser Herz für das, was du zu uns sagst, und gib uns den Mut, dir Antwort zu geben. Ich bitte dich, dass du unserem Unglauben hilfst, da wo wir darüber verzweifelt sind, dass wir nicht auf dich vertrauen können. Und ich bitte dich, dass du uns ein Zeugnis deiner Macht in unserem Leben gibst, indem du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns von innen heraus lehrt und der uns Kraft gibt, die Dinge zu tun, die wir aus unserer eigenen Kraft nicht können. Und so segne ich euch mit dem Frieden des allmächtigen Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.